Herzlich willkommen zur Audiofassung unseres Gottesdienstes vom 28. Juni. Wir beginnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Guten Morgen. Ich glaube, auch wenn ich klage und stöhne, auch wenn ich zweifle, ich glaube. Und wenn ich bete und rufe zu Gott und nichts ändert sich, ich glaube. Auch wenn das Knie steif bleibt und die Arthrose aus den Gelenken nicht weichen will, ich glaube. Auch wenn ich sage, Gott hat mich vergessen, ich bin ausgetickt aus seinem Gedächtnis, ich glaube. Ich kann alles, ich kann glauben und zweifeln, klagen und loben, singen und fluchen, ich kann alles nacheinander und gleichzeitig. Ich kann beten und vertrauen wie ein Kind und ich kann böse sein wie ein Wilder. Ich kann alles, aber ich gebe alles auf und fange neu an. Ich gebe auf die alte Hoffnung, die alten Wünsche, die alten Stützen, die alten Zweifel, die alten Gebete und fange neu an. Ich gebe alles auf, setze auf Gottes Gnade und fange neu an. Ich stehe auf am Morgen und fange neu an. So wie Sie und ihr euch heute aufgemacht habt und zum Gottesdienst gekommen seid, am dritten Sonntag nach Trinitatis. Ich begrüße alle ganz herzlich. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Der dritte Sonntag nach Trinitatis ist ein Sonntag der offenen Arme. So wie der Vater seinen verlorenen Sohn in die Arme schließt, der reuevoll zurückkehrt, nachdem er sein Erbe durchgebracht hat, so ist auch Gott, sagt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, in deinem Namen sind wir alle versammelt. Wir bitten dich, nimm uns an mit unserer Last und Sünde, mit unserer Müdigkeit und Gleichgültigkeit, mit unseren Sorgen und unseren Hoffnungen, unserem Übermut und unseren Unsicherheiten. Amen.
Halt, hier ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf, mein Trost ist er. In allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt. Das ewige Wort, als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind. Der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Sohn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Sie legten ihn ins kühle Grab, dunkel umfing das Licht der Welt. Doch morgens früh, am dritten Tag, wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Denn ich bin sein und er ist mein, mit seinem Blut macht er mich rein. Das ewige Wort, als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind. von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil.
Liebe Schwestern und Brüder, in der Corona-Krise kommt manches ans Tagelicht, was in unserer Gesellschaft so gang und gäbe ist, aber wo wir oder zumindest ich nicht so gerne hinschauen. Dass die meisten Tiere, die unsere Lebensmittel produzieren, kein so schönes Leben haben, das wusste ich schon lange. Die Alternative wäre Biofleisch kaufen, da haben die Tiere wenigstens mehr Platz. Aber dass auch die Menschen, die diese Tiere für uns schlachten, unter ähnlichen Bedingungen hausen müssen, wie sie in der Massentierhaltung herrschen, das war mir neu. Man hätte es ahnen können, aber darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Bis die Sache jetzt aufgeflogen ist, bei Tönnies und in ähnlichen Betrieben. Wieder also ein Problem, bei dem sich etwas ändern müsste in unserer Gesellschaft, aber auch in meinem persönlichen Konsumverhalten. Bei dem, was bei uns in den Einkaufswagen kommt. Mal sehen, was sich da ändern wird, wenn die Medien nicht mehr so genau hinschauen. Einer, der genau hingeschaut hat, war der Prophet Micha, der vor 2700 Jahren in Israel gewirkt hat. Er kritisiert die Mächtigen, die den armen Leuten ihre Häuser und das Land wegnehmen. Menschen werden wie Vieh behandelt, und die Richter lassen sich bestechen und beugen das Recht zugunsten der Wohlhabenden. Deshalb kündigt Micha dem Volk die Verbannung an. Am Schluss dieses kleinen Prophetenbuches findet sich ein wunderschönes Gebet, das den Abschluss des Ganzen bildet und die Kritik des Propheten in ein neues Licht stellt. Darum sollte es heute in der Predigt gehen. In Micha 7 heißt es: Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. Da dieser Text so kurz ist, lese ich ihn noch einmal in einer anderen Übersetzung. Sie stammt von Hans Walter Wolf, einem Professor für Altes Testament. Wo ist ein Gott wie du, der Schuld wegträgt, der am Verbrechen vorübergeht beim Rest seines Eigentums? Nicht hält er seinen Zorn auf immer fest, denn er hat Freude an Verbundenheit. Er wird sich unser wieder herzlich erbarmen, er wird unsere Schulden zertreten. Du versenkst in die Tiefen des Meeres alle unsere Sünden. Du wirst Jakob die Treue halten und deine Verbundenheit Abraham, wie du geschworen hast unseren Vätern seit den Tagen der Vorzeit. Vor allen Dingen zwei Aussagen in diesem Abschnitt faszinieren mich. Sie möchte ich deshalb ein bisschen näher betrachten. Erstens, Gott liebt es, gnädig zu sein. Und zweitens, er wirft alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Erstens, Gott liebt es, gnädig zu sein. Vergebung ist Gottes Herzensangelegenheit in der ganzen Bibel. Gott liebt es, gnädig zu sein. Herr, wo ist ein Gott wie du? Mit dieser rhetorischen Frage beginnt dieser Lobgesang. Die Antwort ist klar: nirgendwo. In der ganzen damaligen religiösen Welt gibt es nicht so einen Gott, nicht so einen Gott noch einmal. Denn Israels Gott ist einzigartig in der Welt der Götter.
Er ist kein Gott der Philosophen, kein Schreibtischgebilde und auch keine leblose, starre Götterstatue, sondern er ist der lebendige Gott, der den Menschen tatsächlich begegnet. Vor allen Dingen aber, man muss ihn nicht gnädig stimmen, indem man ihm Geschenke macht. Man muss ihm keine frommen Werke opfern, damit er es gut mit uns meint. Nein, Gott liebt es, gnädig zu sein. Gott liebt es, zu vergeben. So haben wir es eben in der Lesung in Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört. Aber auch schon für das Alte Testament ist das völlig klar. Denn Gottes Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade, heißt es im Psalm 30. Und im Psalm 103 haben wir eben gehört, Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Das ist das Zentrum des biblischen Glaubens im Alten wie im Neuen Testament. Das ist das Wesen Gottes, das er gerne vergibt. Allerdings, dass der Mensch der Vergebung bedarf, weil er schuldig ist vor Gott, das wird dabei vorausgesetzt. Auch das ist selbstverständlich für die ganze Bibel. Von Sünde reden wir heute nicht mehr so gerne in der Kirche und ich kann das auch gut verstehen, weil man früher Menschen damit klein gehalten hat, indem sie abgekanzelt wurden, wenn ihnen der Pastor mit hoch erhobenem Zeigefinger von der Kanzel herab erklärt hat, wie schlecht sie sind. Allerdings, Sünde begegnet uns ja nach wie vor. Zum Beispiel, wenn Menschen in der Fleisch- oder in der Textilindustrie ausgebeutet werden. Oder wenn wir keine ernsthaften Schritte gegen den Klimawandel wagen. Oder eben in der Gleichgültigkeit, mit der wir Menschen uns häufig im Alltag begegnen. Wenn die Kirche als moralische Instanz auf solche Übel hinweist, dann wirkt das oft so, als ob sie anderen ein schlechtes Gewissen machen wollte. Und das macht dann auch keinen Spaß. Und doch ist es ohne Frage eine Aufgabe der Kirche, sich für das Recht der Schwachen einzusetzen. Das hat ja auch der Prophet Micha getan. Entscheidend ist aber, dass wir nicht nur von Schuld reden, sondern auch von der Vergebung. Denn die ist für alle Menschen wichtig. Schuld ist ja nicht in erster Linie eine Frage der Moral, sondern Schuld ist eine Störung in meinen Beziehungen, in der Beziehung zu Gott, zu meinem Nächsten und zu mir selbst. Sünde ist ein Mangel an Vertrauen und Liebe. Und erst dadurch, dass mich der Heilige Geist spüren lässt, wie sehr ich von Gott geliebt bin, beginne ich zu ahnen, wie wenig ich dieser Liebe entspreche und strecke mich nach Vergebung aus. Sünde ist die Krankheit zum Tode, aber der Gott der Vergebung ist der große Arzt und Heiland. Er will uns davon befreien. Er will uns gesund machen, wenn wir ihm vertrauen. Die Rockband Metallica, die ich sehr gerne mag, hat einmal ein Lied veröffentlicht mit dem Titel Am I Evil, also Bin ich böse? Darum geht es um einen jungen Mann, der voller Hass den Tod seiner Mutter rächen will. Sein ganzes Leben ist deshalb von Brutalität und Bosheit gezeichnet. Aber es wird auch deutlich, was für tiefe Verletzungen dahinter stehen. Ganz oft umgeben sich ja Menschen, denen einmal sehr weh getan wurde, mit einer Aura des Bösen, damit sie nicht noch mehr verletzt werden. Wer anderen Gewalt antut, hat sie häufig selber erlitten. Gott möchte diesen Teufelskreis des Bösen durchbrechen. Er reißt die düsteren Schutzwälle nieder, die wir in unser Herz bauen, damit er uns mit seiner Liebe erreichen kann. Er möchte unsere Verletzungen heilen. Sünde ist eben kein moralisches Problem, sondern ein schillerndes Versprechen, bei dem wir am Ende immer drauf zahlen. Sünde tötet, deshalb will Gott sie überwinden. Keinesfalls möchte er uns den Spaß am Leben nehmen, sondern er will, dass wir ein freies Leben führen können. Denn er liebt es, gnädig zu sein. Zweitens, Gott versenkt unsere Sünden in den Tiefen des Meeres. Er trennt uns von unserer Schuld. Gott versenkt unsere Sünden in den Tiefen des Meeres. Er trennt uns von unserer Schuld. Vergebung bedeutet nun allerdings nicht, dass Gott zu allem halbwegs Ja sagt, als wäre es eben nicht so schlimm. Vergebung setzt Umkehr voraus und darf nicht dazu dienen, alles unter den Teppich zu kehren. Doch Vergebung ist die Gewissheit, dass Gott Ja zu mir sagt, auch wenn ich so viel Mist baue. Gott sagt Ja zu mir als Person und dennoch klar Nein zum Bösen und zur Sünde, die ich tue. Dieses Böse in uns möchte er überwinden, weil er uns liebt. Gott trennt die Person also von ihren bösen Taten. Nicht wir müssen uns anstrengen, durch ein frommes Leben zu Gott zu gelangen, sondern er verändert uns durch den Heiligen Geist von innen heraus, ohne uns zu überfordern, aber nicht ohne uns auch mal lästig zu werden. Dieses Handeln Gottes beschreibt unser Text mit zwei sehr kräftigen Bildern. Einmal heißt es, Gott zertritt unsere Schuld. Oder in der Luther-Übersetzung, er wird unsere Schuld unter die Füße treten, sie mit seinen Füßen zertrampeln. Und als zweites wird er alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Also im Marianengraben, 11 Kilometer tief versenken. Gott schafft Abstand. Er trägt unsere Schuld weit weg. So wie es auch im Psalm 103 heißt, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Gott befreit die Täter also von ihren bösen Taten. Denn wenn er die Sünde im Meer versenkt, dann ist sie wirklich weg, nicht nur zugedeckt und kaschiert. So ist Vergebung etwas ungemein Befreiendes, denn durch Gottes Vergebung können wir lernen, uns selber zu akzeptieren und müssen doch nicht alles beim Alten lassen. So erzählt es der bekannte Country-Musiker Johnny Cash. Er stammt aus einem christlichen Elternhaus und wurde zu einem der ersten Rockstars. Im Showbusiness hat er sich zunächst vom Glauben sehr weit entfernt und erst nach vielen Jahren wieder dazu hin zurückgefunden. Cash setzte sich für die Schwachen in der amerikanischen Gesellschaft ein, für die Indianer und für die Gefangenen. Denn Sünde war für ihn nie etwas, was nur die anderen Leute betraf. Dafür hatte er viel zu viel gemeinsam mit den Drogensüchtigen, dem Alkoholiker, dem Dieb und dem Ehebrecher. Aber er hat gelernt, die Vergebung, für die Jesus gestorben ist, auch für sich selbst anzunehmen. Früher habe ich vieles bereut. Aber dann habe ich mir vergeben, sagt Cash im Rückblick. Als Gott mir vergab, dachte ich, ich sollte das lieber auch tun. So ein Leben aus der Vergebung ist auch für uns heute eine große Chance. Oft habe ich das Gefühl, die vielen Herausforderungen in unserer Zeit überfordern mich. Zum Beispiel auch, was das Thema Billigfleisch angeht. Herr Tönnies kann ja nur so wirtschaften, weil es Menschen gibt, die ihm das billige Zeug gerne abnehmen. Ich würde gerne bewusster Fleisch kaufen, aber auch gerne gerechtere Kleidung tragen, den Klimawandel verhindern helfen und meinen Kindern trotzdem eine schöne Kindheit und Jugend bieten. Ich merke, das schaffe ich nicht, aber oft versuche ich es auch nicht noch einmal. Da trifft mich Gottes Wort wie ein warmer Lichtstrahl, der mir gut tut. Er möchte auch meine Sünden in den Tiefen des Meeres versenken. Es ist nicht alles okay in meinem Leben, aber ich bin okay vor Gott und kann immer wieder neu anfangen. Das gibt mir Kraft. Amen. Gemeinsam wollen wir jetzt Fürbitte tun. Dazu bitte ich aufzustehen.
Bitte stimmen Sie nach jeder Bitte mit ein in den Gebetsruf, Herr, erbarme dich. Vater im Himmel, du sehnst dich nach uns Menschen. Deshalb machst du dich auf die Suche, besonders nach denen, die drohen, verloren zu gehen. Zu dir kommen wir mit unserem Gebet, Herr, erbarme dich.
Wir bringen vor dich die Menschen, die unter dem Coronavirus leiden. Schenke ihnen Trost, Heilung und eine neue Perspektive. Zu dir rufen wir,
Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich die Menschen, die unter den indirekten Folgen der Pandemie zu leiden haben. Gib ihnen die Kraft, nicht zu verzagen und den Mut, sich auf neue Wege einzulassen. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich.
Bring vor dich die Menschen auf der Flucht, die Hoffnung haben auf ein Leben in Frieden und Freiheit. Lass sie wieder eine Heimat finden und auf Menschen treffen, die sie offen aufnehmen. Zu dir rufen wir,
Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich alle, die Rassismus, Gewalt und Gleichgültigkeit erfahren. Lass uns aufmerksamer werden und mutig unsere Stimme für Benachteiligte erheben. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich.
Wir bringen vor dich die Familien, die sich überfordert fühlen von den vielen Ansprüchen, gerade in Corona-Zeiten. Zeige ihnen, wie sie ihr Leben meistern und wo sie Unterstützung finden können. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich.
Wir bringen vor dich deine Kirche und unsere Gemeinde. Hilf, dass wir dir mehr vertrauen lernen. Gib uns Mut, Neues zu wagen und Gelassenheit, auf dein Wirken zu warten. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich.
Wir bringen vor dich alle, die in diesen Tagen einsam sind, besonders die Kranken und Schwachen. Richte sie auf und schenke ihnen Begegnungen, die ihnen gut tun. Zu dir rufen wir,
Herr, erbarme dich.
Gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, und sprechen das Unser-Vater-Gebet.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Zum Schluss des Gottesdienstes wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herzlichen Dank an alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Wilma D'Agostino für die Liturgie und Friederike und Peter Kesen für die Musik. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, bleiben Sie behütet und auf bald.